großen Fall in Europa ein, großen Morden sich durch die Ukraine. Man hat also die Empathie bekämpft von Kanzlerseite. Schlimm, ne? Wenn Mörder beim Morden sterben. Das sind die besten Gegner, die sogar noch leugnen, dass sie angegriffen werden.
Die haben eben gesagt, wir nehmen uns den Donbass, wir nehmen uns die Ukraine und Moldawien und dann das Baltikum. Letztendlich möchte Russland Europa unterjochen. Ich glaube, vieles hat mit Verdrängungen zu tun. Aber zu sehen, Europa und mein Land wird bedroht. Und wenn wir an dieser Stelle nicht wach werden, wenn wir an dieser Stelle weiter mit Verdrängung arbeiten, dann geht es uns an den Kragen.
Ein wichtiger Punkt wegen Flüchtlingswelle ist, dass die Leute dort das Gefühl haben, jemand denkt an sie. Allein das Bewusstsein, da ist jemand und den interessiert es und von dem kommt Hilfe, ist, glaube ich, extrem wichtig. Das ist halt die Verantwortung, in der wir stehen. Deutschland hat ja leider auch wesentlich zu der Situation beigetragen, in der Russland dann die Ukraine angreifen konnte. Mit solchen Projekten wie Nord Stream. Dieser Krieg geht uns alle an.
Aber ob wir Neues bauen oder Altes, nur verdauen wie das Gras verdaut die Kuh. Ob wir in der Welt was schaffen oder nur die Welt bedachen, das tut das.
Hallo, meine lieben Mitbürgerinnen und Mitbürger. Heute ist der 23. April 2025. Mit Christian habe ich Karfreitag gesprochen. Obwohl Christian einen ganz anderen Beruf hat, hat er sich viel Wissen angeeignet über unsere neuere Geschichte. Er hat sich geärgert, dass immer wieder das russische Narrativ über die NATO-Osterweiterung als Kriegsursache hervorgeholt wird. Darüber hat er einen Text bei Twitter geschrieben, der hatte über 700.000 Aufrufe und wurde sogar von Wolfgang Ischinger gewürdigt. Christian sagt, Europa ist von Wölfen umgeben. Nie wieder Krieg kann nicht bedeuten, dass man sich nicht gegen Angreifer verteidigen darf.
Hallo Christian, danke, dass du dir heute Zeit für ein Gespräch genommen hast. Du hast schließlich auch Beruf und Familie.
Ja, gerne. Freut mich total, heute bei dir zu sein. Du hast ja schon so tolle Interviews geführt und ich bin total gespannt.
Du gehörst ja zur Hamburger NAFU-Gruppe, der North Atlantic Fellow Organization, die russische Kriegspropaganda und Desinformation bekämpft. Wir sprechen ja heute am Karfreitag und ich finde, der Tag könnte nicht passender sein, um an russische Kriegsverbrechen zu erinnern, sozusagen der Kreuzigung der Ukraine. Mir gefällt dein Motto bei Twitter: Verhalte dich stets so, wie du es dir auch von anderen wünschst. Was wünschst du dir von anderen?
Ja, also das Motto ist mir tatsächlich wichtig. Ich bin ja so in meiner Jugendzeit in den 90ern groß geworden, viel Star Trek geguckt und so. Und es war halt für mich so offensichtlich, dass jetzt die Welt nach dem Fall der Mauer und so weiter jetzt einfach nur besser wird und wir uns alle irgendwie gut verstehen können. Und wenn man sich selber gut verhält, tun es auch andere so. Und das haben wir halt nun mal jetzt erlebt, dass das nicht alle so sehen. Und ja, was wünsche ich mir von anderen? In Bezug auf die Ukraine wünsche ich mir, dass wir alle einfach mehr Flagge zeigen. Dass wir verstehen, dass das Ganze ist natürlich einmal ein Thema, wo es um Empathie geht, wo die Ukraine einfach das Opfer ist. Aber das Zweite ist eben halt auch, dass das auch unser Wohlstand und unsere Freiheit auf dem Spiel steht. Und dass die Leute das halt erkennen. Das ist eigentlich das, was ich mir wünsche. Beschäftigt euch mit den Themen, geht raus, engagiert euch und lasst es nicht einfach so geschehen.
Warum liegt ein Sieg der Ukraine in unserem deutschen Interesse? Ich glaube, das haben viele noch nicht so richtig verstanden. Viele denken, okay, Ukraine, ja, aber ist ja nicht mein Land. Aber warum könnte das auch unseren Wohlstand beeinflussen, unsere Sicherheit, unsere Freiheit? Wie soll es dazu kommen?
Das ist eine gute Frage. Einmal gibt es ja so die militärischen Beschreibungen dazu. Carlo Masala hat ja auch gerade ein Buch dazu geschrieben. Ich glaube, dass das auch absolut richtig ist, dass ein imperialistischer Staat wie Putin und Russland auch militärisch uns gefährlich werden. Es ist natürlich so, dass im Moment die Ukraine uns quasi vor Putin schützt. Aber sollte die Ukraine tatsächlich von Putin erobert werden, gewinnt er natürlich eine ganze Menge dazu, was uns dann tatsächlich den militärischen Schutz dann halt auch tatsächlich nimmt. Hat natürlich jede Menge Ressourcen gewonnen, er hat dann jede Menge Menschen gewonnen und man muss sich das leider auch so sagen, auch nicht jeder Ukrainer, so wie auch in den besetzten Gebieten, wird die Kraft haben, sich dagegen zu wehren. Es werden auch viele dann von den 30 Millionen Ukrainern dann auch einfach auch eingezogen werden und dann gegen uns kämpfen. Aber es ist halt auch nicht nur diese militärische Sorge, die man haben sollte. Es ist eben halt auch die wirtschaftliche Sorge. Also ganz simples Beispiel. Also die Ukraine besitzt halt neben Russland 70% des frei gehandelten Getreides weltweit. So, wenn das halt beides dann in Russlands Hände fällt, was würde Putin damit machen können? Stellen wir uns doch mal vor, ein Land wie Ägypten zum Beispiel, das ist stark auf Getreideimporte angewiesen. Wenn Putin denen dann sagt, entweder verhungern eure Leute oder ihr schließt den Suezkanal für die Europäer oder erhöht die Kosten oder sowas. Ja, was wird dann ein Land wie Ägypten machen? Was würden wir dann wiederum anbieten müssen? Das kostet ja auch dann alles Geld. Genauso ist es mit den Flüchtlingsströmen. Putin nutzt das seit Jahren. Syrien, Nordafrika, was Putin dort macht, Belarus an der Grenze, wieder die ganze Zeit Richtung Polen und dem Baltikum und Finnland da Flüchtlinge über die Grenze geschoben werden. Das sind ja alles Aspekte, wo man sieht, das ist auch unser Wohlstand, der hier flöten geht und wir können uns das nicht leisten, so wie die Klimakrise und alle möglichen anderen Sachen immer. Alles auf die nächste Generation zu schieben und zu sagen, ja, nee, das Problem wollen wir jetzt nicht so richtig lösen, das können dann unsere Kinder machen. Und ich selber habe Kinder, das sind jetzt inzwischen Teenager, und ich finde das nicht in Ordnung. Ich möchte eigentlich eine Welt meinen Kindern hinterlassen, die sicherer ist. Und ich finde es richtig asozial von meiner Generation, also ich sag mal der Erwachsenengeneration, dass wir halt irgendwie in den 90ern da irgendwie so ein Glück hatten. Und wir hinterlassen unseren Kindern einen Scherbenhaufen. Wir sind nicht sicher. Klimakrise, wir haben irgendwie überhaupt kein richtiges Verständnis dafür, dass es unsere Aufgabe ist, uns zu behaupten. Und Europa ist nun mal, das verstehen auch leider viele nicht, Europa ist leider von Wölfen umgeben. Und entweder wehren wir uns oder wir werden einfach aufgefressen.
Sprichst du mit deinen Kindern über das Thema?
Ja, ich spreche mit denen. Die sind ja jetzt 13 und 14. Ich muss gerade überlegen, bald ist wieder Geburtstag. Mit denen spreche ich über das Thema. Die verstehen das auch inzwischen natürlich ganz gut. Der Krieg dauert ja jetzt auch schon eine Weile. Dementsprechend haben die ja auch das schon so ein bisschen im Aufwachsen jetzt so miterlebt. Es hat halt bewirkt halt natürlich für sie, dass sie die Situation gut verstehen. Es macht aber auch zum Beispiel Aspekte in der Schule dadurch nicht einfach so, denn wenn die dort halt über Geschichte oder Ähnliches dann sprechen, dann sind meine Kinder halt regelmäßig fast die einzigen, die halt dann auch die jüngere Geschichte kennen. Und das führt dann auch manchmal tatsächlich auch zu Konflikten, weil dann irgendwie man sich da streitet oder sowas so. Und was ich natürlich nicht mache, ich zeige keine Bilder, keine Videos mit schlimmen Szenen oder sowas so. Dafür möchte ich halt auch meine Kinder dann schützen. Sie sollen ja eben ein glückliches Leben führen können. Aber es ist mir wichtig, dass sie verstehen, dass halt unsere Sicherheit und unsere Gesellschaft auch, dass das nicht alles geschenkt ist. Auch sie werden halt als Erwachsene was dafür tun müssen. Und ja, ich finde zum Beispiel gut, die beiden helfen, bringen Kindern halt das Schwimmen bei beim DLRG und sowas. Also dass man auch ein bisschen ehrenamtlich was tut und so, das ist mir schon wichtig. Ja, das würde ich mir halt generell wünschen von unserer Gesellschaft, mehr für andere zu tun.
Ja, mein jüngster Sohn studiert ja noch und ich erinnere mich so daran, als ich so alt war, man möchte ja als junger Mensch, hat man ja das Leben vor sich und man plant und man denkt, ja, ich möchte das tun und das tun und man möchte optimistisch und positiv in die Zukunft gehen. Und er sagt auch, ja, als er anfing zu studieren, da war Corona. Dann hat er erstmal ein, zwei Semester, haben die zu Hause gesessen vorm Computer und ja, haben irgendwie keinen gesehen. Und dann, er studiert Geografie und Stadtplanung und beschäftigt sich auch viel mit dem Thema Klima. Und er sagt auch, ja, also das ist schon so erdrückend, diese Zukunfts- Vorstellung und er weiß da natürlich viel drüber. Und jetzt noch der Krieg. Also diese Generation, ja, hat es wirklich nicht leicht. Da hatten wir es richtig gut. Und ich empfinde das im Nachhinein wie so ein bisschen im Schlaf. Ja. Dass wir so wenig mitgekriegt haben. Und da hat Schule auch ein bisschen was nachzuholen. Also ich habe hier Geschichte studiert und selbst da hat diese ganze osteuropäische Geschichte keine große Rolle gespielt.
Ja, das fällt mir auch total auf. Auch bei den, ich habe noch ältere Familienmitglieder, die jetzt dann schon gerade mit der Schule fertig sind. Und wenn ich die dann frage, was habt ihr dann dazu gelernt, dann, also einige sind ja nach der 10. Klasse abgegangen, einige dann halt erst mit dem Abitur nach der 12. oder 13. Klasse. Und die nach der 10. Klasse abgegangen sind, die haben eigentlich beim Zweiten Weltkrieg dann irgendwo schon Schluss gehabt. Und da war dann danach gar nichts mehr von unserer Geschichte dabei. So. Diejenigen, die noch Abitur gemacht haben, die haben dann noch sowas wie Fall der Mauer oder sowas dann noch gelernt. Aber dann war es spätestens Schluss. Und das muss man sich ja mal vorstellen. Wie können wir denn jetzt von unseren jungen Menschen erwarten, dass sie zum Beispiel, wenn Putin wieder sagt, irgendwie, ja, aber die NATO oder uns wurde doch irgendwie irgendwas versprochen oder sowas, wie können wir denn erwarten, dass unsere jungen Menschen sich solchen Lügen widersetzen können? Weil woher sollen die das denn wissen? Sie haben es ja selber nicht mehr miterlebt. Ich bin jetzt noch alt genug, um jetzt die NATO-Osterweiterung oder sowas miterlebt zu haben. So. Aber die Jüngeren haben das nicht miterlebt und sie lernen es nicht in der Schule. Und es wird auch nicht im öffentlichen rechtlichen Fernsehen oder sowas, wird sowas nicht berichtet, weil sowas wie Bildungsauftrag gibt es ja auch nicht mehr. Wenn, dann wird dann irgendwie nur irgendein Dorfdepp und jemand, der sich damit auskennt, in eine Talkshow gesetzt und dann reden die miteinander. Statt dass man halt tatsächlich einfach mal eine Reportage macht, irgendwie als Einstieg für so eine Sendung, kurze Geschichte der NATO-Osterweiterung, der Verträge, NATO-Russland-Akte und so weiter. Also das ist aus meiner Sicht hochgradig schwierig, dass wir da so wenig geschichtliche Bildung, vor allem jüngere Geschichte. Das alte Rom ist ja nett und gut, aber das hat ja für uns jetzt nicht so viel Bewandtnis mehr.
Um 7:45 gibt es eigentlich nur Krimis, wenn ich mir immer so das Fernsehprogramm angucke.
Das ist absolut richtig.
Dieses mit der NATO-Osterweiterung, das spielt ja immer noch eine große Rolle. Das bringen die Russen ja immer noch als Grund und es wird ja auch immer noch von Leuten nachgeplappert. Ja, Russland muss sich ja verteidigen, weil es so bedroht ist wegen der NATO-Osterweiterung. Und ich glaube, du hast da auch mal was drüber geschrieben und das ist richtig rumgegangen. Und da waren richtig viele froh. Mensch, da erklärt mal jemand, dass das auch Desinformation ist, diese Geschichte mit der NATO-Osterweiterung. Sag noch mal was dazu.
Ja, gerne. Ja, ich bin bei Twitter jetzt so mittelmäßig aktiv, sage ich mal. Also ich poste regelmäßig, antworte auch und diskutiere da auch gerne, hole auch viele Informationen daraus. Und mir ist halt gerade so, das war irgendwann so 22, halt schon nach der Vollinvasion, aufgefallen, dass halt doch immer wieder so die gleichen Narrative dann so gesponnen werden. So. Und dass halt Russland irgendwie versprochen worden sei, dass die NATO sich nicht erweitern würde. So. Das ist halt eine so eine typische Lüge, die halt formuliert wurde. So. Und dann hatte ich mich da über Tage sozusagen immer geärgert, dass das immer wieder so passiert. Dann habe ich gesagt, so, das kann auch nicht sein. Und dann habe ich mal so ein Thread geschrieben, habe halt dann die Informationen einfach relativ kurze, ich meine, das Thread hat vielleicht 15 Tweets und da sind eigentlich im Grunde immer dann kurze Bilder, kurze Videos. Das ist ja auch alles historisch auch belegt, selbst ein Video von Gorbatschow, wie er dann sagt, nee, ich wurde nicht übertölpelt. Sowas gibt es ja und dann kann man auch erklären, dieser Vorwurf, der Übertölpelung, der rührt ja immer daher, dass es einmal so ein Interview gab mit dem US-Außenminister, der halt gesagt hatte, wir müssen halt eine gewisse Vorsicht, sage ich mal, gegenüber Russland da auch walten lassen und die da auch, damit sie überhaupt in Verhandlungen einsteigen. Und das ist dann auch passiert und das ist ja auch eine ganz typische Sache, dass man halt, wenn man verhandelt, dass man halt guckt, wie geht man da miteinander um, dass man überhaupt ins Gespräch kommt. Dann ist es halt einfach passiert, dass Gorbatschow festgestellt hatte, scheiße, meine Sowjetunion, die ist pleite, das funktioniert ja alles nicht mehr und hat sich dann halt mit Kohl geeinigt, schickt uns 5 Milliarden und D-Mark damals noch und dafür ist das Ganze dann in Ordnung und wir nehmen diese ganzen Erweiterungspässe raus. Und dann war das dann geklärt. Und dann gibt es auch diese Aussage von 6 Monaten davor, die ist dann auch irrelevant. Das ist ja so, wenn ich mich halt mit einem Verkäufer von einem Auto unterhalte oder sowas, dann unterschreiben wir irgendwann einen Vertrag und dann ist es das so. Ob er mir zwischendurch vorher mal gesagt hatte, hier, du kriegst noch irgendwie ein Autoradio für 50 Euro dazu oder sowas, wenn wir uns dann am Ende nicht darauf geeinigt haben, ist das ja irrelevant. Naja, ich bin jetzt schon wieder so innerlich, weil ich das Thema auch so
Ist
spannend
gut.
finde.
Ich versuche mal, diesen Thread in die Shownotes zu stellen. Das müsste doch eigentlich gehen, wenn ich das als Link.
Ja, gerne.
Ich versuche das mal.
Ja, gerne, mach das wieder. Das ist auch tatsächlich ganz spannend dann gewesen. Ich habe mir da sozusagen eigentlich nur mein Frust sozusagen ein bisschen von der Seele geschrieben und gesagt, so jetzt hier ist das doch mal klar. Und dann dachte ich, ja, kann man das immer gut nutzen, wenn halt mal wieder so diese Argumente gezeigt werden und dann brauche ich das nicht immer wieder alles so erklären, sondern kann einfach dann so verlinken. Und ich war tatsächlich überrascht, weil ich war dann halt auch irgendwie 2, 3 Stunden gar nicht online und kam dann wieder und denke dann so, wow, so viele Mitteilungen habe ich ja noch nie erlebt. So. Und auch einige Prominente, Wolfgang Ischinger hatte dann zum Beispiel dazu geschrieben, ja, ich war dabei und genau so war das auch. Und eine ganze Reihe weiterer Leute haben da halt auch das verteilt. Und so waren das dann halt irgendwie am Ende dann über 700.000 Leute, die sich den Thread angeschaut haben. Das fand ich schon ziemlich cool. Und ich sehe es immer noch, das ist wirklich spannend, dass der Thread ist jetzt natürlich alt, deswegen wird er jetzt so von alleine von Twitter nicht mehr vorgeschlagen. Aber immer mal wieder kommt das so vor, dass halt irgendwelche Leute den dann benutzen, um dann Produktinformationen zu widerlegen und dass dann wieder irgendjemand sieht, der den Thread sieht, der den vorher noch nicht gesehen hat. So. Und dann ist das manchmal so, dann war das zum Beispiel mal so, dann hatte ein Musiker irgendwie mit Fantastischen Vieren oder sowas, irgendwie so verbunden, so, hatte das dann mal gepostet und dann ging das dann plötzlich so in einer ganz anderen Bubble, so von Leuten, die sich mit Musik beschäftigen auf Twitter, so rum, hey, hier, guck mal, das müsst ihr mal lesen, so. Und ich beobachte das ja, weil ich sehe ja dann die Retweets dann so und das ist total witzig dann so. Und ja, alle paar Monate passiert das immer noch, dass ihr dann plötzlich wieder nochmal so eine andere Bubble das zu sehen bekommt.
Ich finde das toll. Du machst ja beruflich ganz was anderes. Du hast ja beruflich mit Geschichte und so weiter gar nichts zu tun und
Nee.
Hast Familie und trotzdem nimmst du dir die Zeit und ja, bringst auch das Interesse auf, dich mit diesen Themen zu beschäftigen, darüber zu lesen. Und das finde ich richtig toll. Man muss kein Osteuropa-Experte sein, um solche Dinge zu recherchieren und sich da zu informieren. Finde ich toll, finde ich absolut vorbildlich.
Ja, danke. Also mir kommt immer ein bisschen die Schamesröte hoch, weil ich auch so viele Leute kenne, die ja viel, viel mehr machen. Trotzdem sehe ich auch, es gibt noch viel, viel mehr Leute, die viel weniger machen. Und das finde ich tatsächlich auch sehr, sehr schade.
Ja, deswegen mache ich ja auch den Podcast, um
Toll,
Leute
danke dir.
vorzustellen, die sich in ihrer Freizeit einbringen. Ich finde, das ist fast noch bewundernswerter, neben Beruf und Familie zu sagen, so, das ist mir wichtig, das geht mich was an, das kann mir nicht egal sein, aus Empathiegründen, aber auch aus, ja, rationalen Gründen, kann ich hier nicht weggucken, sondern ich muss hier was tun.
Ja.
Wie hast du eigentlich so den 24. Februar 22 erlebt? War das eine Überraschung für dich, ein Schock? Oder?
Das hat tatsächlich ziemlich geschockt. Ich gucke regelmäßig Nachrichten und informiere mich so. Das war auch schon vor dem 22. 2022 so. Aber ich hab damit nicht gerechnet. Also ich bin fest davon ausgegangen, dass Putin das Ganze irgendwo als Druckkulisse für eine Verhandlung verwenden möchte, um dann nochmal irgendwas rauszupressen. Ich konnte mir das nicht vorstellen, dass er so eine volle Kriegsinvasion machen würde, weil es für mich halt auch so, ich habe das einfach auch seit dem Zweiten Weltkrieg im Grunde sowas mir nicht mehr vorstellen können, sodass das noch passiert, dass Leute sagen, das, was dir gehört, möchte ich haben und ich nehme es mir. Und genau das ist jetzt halt passiert. Das hat mich tatsächlich super erschüttert. Ich war dann ja kompletter Nachrichtenjunkie und konnte wirklich auch kaum noch arbeiten für ein paar Tage so und zwischen zwei Meetings dann nochmal die Nachrichten gecheckt, was ist so passiert. Ich konnte es kaum glauben, dann als, wir erinnern uns bestimmt noch an diesen 60 Kilometer langen Track, der da irgendwie von Belarus dann Richtung Kiew gefahren ist. Ich konnte es kaum glauben, dass dann so die ersten Nachrichten kamen, dass dieser ordentlich zusammengeschossen worden ist und dass die Ukrainer tatsächlich es schaffen, sich ja auch militärisch zu wehren. So. Und dann als dann sich Russland so ein bisschen ja umgruppiert hatte, dann Kiew verlassen hatte, dann Osten dann sich konzentriert hatte, da war ich so zuversichtlich. Ich dachte wirklich so, jetzt können die Ukrainer, die geben nicht auf, wenn wir als Westen es jetzt schaffen, sie zu unterstützen. Und woran sollte es scheitern? Weil wir haben doch, es tut uns ja nichts weh. Wir müssen ja nur irgendwie Geld zur Verfügung stellen, Waffen zur Verfügung stellen, Rüstungsindustrie anschieben. Nichts, was uns weh tut. Und auch von den Dimensionen her ist das ja nicht groß, was wir machen. Wenn wir ja irgendwie von 10 Milliarden im Jahr oder sowas reden, so, dann ist das ja fast nichts. Das ist irgendwie Pendlerpauschale plus irgendwie irgendwas anderes oder sowas. Deswegen war ich, als dann so diese Kharkiv-Offensive kam, ich war euphorisch und war sicher, dass Russland so keine Chance haben wird, diesen Krieg durchzuhalten. Und dann war für mich diese Zeit dann ab dem Herbst 22 dann relativ hart. Und seitdem habe ich immer so meine Hochs und Tiefs. So, das ist halt, man sieht halt, dass Putin halt einfach bereit ist, sehr, sehr viel zu investieren an Ressourcen, Menschen, Geld. Und ich sehe halt einfach, dass wir im Westen es einfach nicht sind. Und seitdem dann einmal die USA ja dann für 6 Monate schon mal die Waffenhilfe eingestellt hatte, davon hat sich eigentlich die Ukraine nie so stark wieder erholt und ist jetzt seitdem halt in der Defensive. Und das ist für mich ein Trauerspiel, warum wir das so zulassen, weil es halt einfach, es fühlt sich für mich so an, als ist halt uns das Krümmen des kleinen Fingers schon zu anstrengend. Wir sind schon erschöpft, dass wir das tun müssen und loben uns dann auch dafür, dass wir schon so viel getan haben und so. Und dann frage ich mich, Leute, uns geht's doch super. Die Wirtschaft läuft immer noch, trotz aller Unkenrufe. Wir haben nahezu Vollbeschäftigung. Es geht uns nicht schlecht. Ich kann durchaus verstehen, auch wenn man als Linker, und ich sehe mich selber als linke Person, sagt, wir müssen halt irgendwie diese Lasten, die dadurch natürlich entstehen, irgendwie fair verteilen und so. Es gibt alles legitim. Was ich nur nicht verstehen kann, ist darüber zu reden, ob wir sie überhaupt schultern sollten. So, das verstehe ich einfach nicht.
Wir haben es vermasselt. Also ich sage immer, die Ukraine hat es im Grunde mit 2 Tätern zu tun. Einmal mit den Russen, aber auch mit den politisch Verantwortlichen, die Hilfe unterlassen haben und nicht das getan haben, was sie hätten tun können.
Ja, also muss man leider so sagen.
Die Ukraine hätte wahrscheinlich 2023, als sie in der Vorhand war, vielleicht sogar die Russen zurücktreiben können, wenn sie die richtigen Waffen gehabt hätten. Stattdessen haben wir ein Jahr lang über Panzer diskutiert, dann über Taurus, jetzt geht's wieder los. Mhm. Ja, und jetzt am Wochenende haben wir ja wieder die Friedenstauben auf der Straße, ja, die gegen Waffenlieferung demonstrieren. Was sagst du solchen Leuten? Die sagen, nö, wir müssen doch verhandeln, keine Waffen. Und da gehören ja auch gerne die Linken zu. Das ist ja, schließt sich der Kreis zwischen AfD und Linken.
Ja, also ich glaube, man muss bei den Menschen immer in die 2 Gruppen unterscheiden. Welche sind, sage ich mal, einfach nur schlecht informiert oder handeln aus Angst heraus. Da glaube ich, macht es immer Sinn, sachlich vernünftig mit denen zu reden. Es gibt eine 2. Gruppe, die einfach aus einer Borniertheit oder Hass oder ähnliches einfach auf der russischen Seite stehen. So. Und die sind dann auch nicht empfänglich und da ist auch fast jede Diskussion dann auch verloren. So. Das ist nicht leicht immer zu unterscheiden. So. Bin doch immer mal wieder überrascht, dass doch mehr zu der 1. Gruppe gehören als zu der 2., als man erstmal so denkt. So, was sage ich denen dann so? Also ich sage gar nicht, dass das jetzt das erfolgsversprechendste Szenario ist, dass wir die Ukraine so weit militärisch unterstützen, dass sie in der Lage ist, Russland komplett aus dem Land wegzuvertreiben militärisch. Das glaube ich, das ist auch, glaube ich, gar nicht unbedingt nötig, wenn wir jetzt hier ein brauchbares Ergebnis, sage ich mal, erzielen wollen. Nicht ein komplett gerechtes Ergebnis, aber ein brauchbares Ergebnis. So, und dafür bräuchten wir jetzt erst einmal so viel militärische Unterstützung, dass Putin einfach sich ausrechnen kann, es wird nicht weitergehen, sondern ich werde nach und nach zurückfallen. Und dafür wäre nicht so viel nötig. Das hätten wir die ganze Zeit schaffen können und davon bin ich überzeugt, das könnte man auch immer noch schaffen. Wenn man jetzt zum Beispiel so immer, wie wir es auch bei Corona-Hilfen oder Eurohilfe gemacht haben, damit 500 Milliarden, wenn man da gleich gesagt hätte, so Putin, also wir stecken jetzt hier 500 Milliarden in die Ukraine, in Rüstung und so weiter. Und du kannst jetzt einfach ausrechnen, wie lange das dauert, bis dieses Geld da in Form von Waffen dort bei dir ankommt. Und das ist dann einfach mehr, als du zur Verfügung hast. Und dann, der Putin ist eigentlich doof, dann wird er auch gucken, ja okay, dann muss ich jetzt mal irgendwie versuchen, diesen Zeitraum, bis die gegnerische Seite mächtiger ist als ich, für Verhandlungen sinnvoll zu nutzen. Und dann wird das auch passieren, weil Putin würde jetzt natürlich Schwierigkeiten haben, jetzt hier einen Krieg zu führen, bei dem er jetzt jeden Monat, so wie es jetzt im Moment die Ukraine erleiden muss, jeden Monat auf dem Rückzug ist. Egal, ob es viel oder wenig Land ist, so, das würde ihn natürlich Schwierigkeiten machen. Ja, also wir müssen erstmal es hinbekommen, dass Putin in dieser Rechnung, lohnt sich das weiter zu kämpfen oder lohnt es sich nicht weiter zu kämpfen, dass er da endlich in dieser Verhandlungsthematik dazu kommt, es wäre schon ganz gut, jetzt hier auch einen Schluss zu ziehen. Und da sind wir nicht. Und deswegen verhandelt er nicht. Das sehen wir ja mit Trump. Und deswegen, also jeder Verhandlungsaufruf ist halt sozusagen zu kurz gedacht. Und vielleicht noch ein Satz. Es wird ja ganz oft auch noch auf diese Verhandlungen in Istanbul 22 referenziert. Und da wird dann gesagt, ja, da waren wir doch schon kurz vor einem Friedensschluss, aber die Amerikaner oder Boris Johnson oder wer auch immer hätte das verhindert. Und ich frage die Leute dann einfach immer, okay, dann erzähl mir doch bitte mal, welches Angebot lag dann aus deiner Sicht von Putin auf dem Tisch, welches der Ukraine dauerhafte Sicherheit vor einem dritten Angriff gegeben hätte. Und dann kommt eben nichts, weil darum geht es. Es geht nicht um Land, es geht nicht um irgendwelche Bodenschätze oder sowas, sondern es geht darum, ein Angebot zu erreichen, welches der Ukraine Schutz vor einem weiteren Angriff ermöglicht. Und davon, da gab es bisher kein einziges Angebot, weil Putin dazu nicht bereit ist. Er will ja weiter angreifen können.
Ich sage immer, Putin tickt wie ein Hinterhofschläger. Wenn der Gegner schwach ist, dann schlägt er zu. Wenn er am Boden liegt, dann tritt er nochmal nach. Aber wenn der Gegner stärker wird, dann zieht er sich zurück. So.
Ja, natürlich. Ja. Und ist ja auch völlig logisch. Also wir haben, glaube ich, oftmals so die Vorstellung, dass Putin oder auch andere solche Machtpolitiker, Trump würde auch dazu gehören, so ethisch, empathisch, sage ich mal, gehemmt sind wie wir und unsere Politiker. Ich meine, wir würden jetzt, was weiß ich, vor 10 Jahren waren mal so diese Thematiken mit der Schweiz, mit Steueroase und so weiter. Natürlich könnten wir die Schweiz dazu bringen, dass sie das komplett unterbietet, wenn wir da halt auch 200.000 Bundeswehrsoldaten an der Grenze hinstellen. Nur machen wir das nicht, weil wir sind halt keine Arschlöcher. Aber Putin schert sich nicht ums Arschlochsein. Der sagt halt,
bombardiert
wenn ich,
Kinderspielplätze und
genau,
Kinderkliniken und Einkaufszentrum, ja. Da kennt er nichts.
Ja. Genau, und dementsprechend sagt sich Putin, ich möchte das haben, was muss ich dafür tun? Und der schert sich überhaupt nicht um Konventionen, Verträge, Ethik oder sonst was, der macht, was geht.
Ich denke mal, das müssten die Leute hier doch eigentlich mal begreifen. Also ich komme ja auch aus Hamburg ursprünglich und dann habe ich gesehen, als diese Geschichte mit Demonstrationen gegen AfD und gegen rechts, meine Güte, da waren 100.000 Leute auf der Straße in Hamburg. Und ich gehe ja auch öfter zu Ukraine-Demos, bin ja gespannt, ich will am Montag zur Gegendemo gehen.
Super.
Da sind dann manchmal 200 Leute, 250. Und dann denke ich, was ist los, Leute? Das hat doch was miteinander zu tun. Der Putin benutzt doch die AfD, um hier unsere Demokratie zu destabilisieren. Warum sehen die Leute diesen Zusammenhang nicht? Warum gehen sie auf die Straße, wenn es gegen die AfD geht, gegen Rassismus und so weiter? Aber wenn es dann um die Russen geht, die ja auch dahinter stecken, dann ist es doch sehr dürftig.
Ja, ich glaube, zum einen liegt das wahrscheinlich auch wieder so am Bereich Schulbildung und unserer Geschichte. Wir sind natürlich, und das ist auch gut so, sehr darauf geeicht, nie wieder Täter zu werden. Aber ganz viele Menschen verstehen unter nie wieder Krieg, dass wir uns auch nicht wehren dürften und dass wir auch anderen, die sich wehren, nicht helfen dürften. Und das ist natürlich die völlig falsche Lehre aus dem Ersten und Zweiten Weltkrieg. Der Erste Weltkrieg, da wird ja häufig gesagt so, ja, da im Westen nichts Neues, wenn man so an diese Front zwischen Frankreich und Deutschland denkt, so, wir sind doch, das war doch ein völlig sinnloser Krieg und die Leute sind alle umsonst gestorben. Aber die Franzosen, die französischen Soldaten, die sind nicht umsonst gestorben. Die sind dort gestorben, um dafür zu sorgen, dass die Deutschen Frankreich nicht erobern, nicht ihre Familien erreichen. Und das haben sie geschafft. Das war also für sie kein sinnloser Krieg. Aus deutscher Sicht war es natürlich vollkommener Schwachsinn, was wir da gemacht haben. Und im Zweiten Weltkrieg, wir kennen uns ja, wir waren die Täter, wie Russland auch. Und wir kennen das nur, dass es gut war, dass wir besiegt worden sind. Aber wer hat uns denn besiegt? Das waren ja die Engländer, die Amerikaner, die Franzosen, auch die Sowjeten. Aber wie gesagt, wir waren ja auch am Anfang verbündet. Und hätten die nicht gegen uns gekämpft, sondern hätten die gesagt, ja, nee, das sind ja auch Menschen und die armen deutschen Soldaten, die da verrecken, so, das geht ja nicht so. Ja, dann wären wir jetzt halt in ganz Europa Nazi-Deutschland und wir wären jetzt in einer ganz anderen Zukunft so. Und das ist, glaube ich, etwas, was viele Menschen nicht verstehen, weil das Gefühl ist natürlich erst einmal gegen Nazis sein und so. Das ist alles richtig. Und die AfD, kann ich auch absolut zustimmen, ist eine Partei, der es nicht um Deutschland geht. Das deutsche Wohl liegt denen nicht im Interesse. Es gibt ein paar Punkte, wo ich auch sage ich mal, auch auf AfD oder auf konservative Wähler zugehe, dass es natürlich in Ordnung ist, auch zum Beispiel gegen Zuwanderung zu sein. Das kann man drüber reden. Also es muss ja, das ist unser gemeinsames Haus Deutschland so, da muss man sich auch irgendwie einigen, wie viele Gäste man aufnimmt und so weiter. Das ist alles, muss man alles diskutieren können. Aber AfD ist natürlich mit Kra und Bistron und zu vielen weiteren Persönlichkeiten, auch so auch nachweislich von Russland und anderen autoritären Mächten verseucht, dass man einfach sagen muss, nee, dieser Partei, der kann man nicht vertrauen. Und einfach schlechte Menschen drin. So,
jetzt sitzen die mit, weiß ich nicht, ein Viertel von denen sitzen jetzt im Bundestag. Da kann einem irgendwie Angst und Bange
werden. Ja, und da muss ich auch zugeben, manchmal wundert es mich dann auch tatsächlich auch wirklich rein menschlich und sozial, warum auch ganz normale Menschen in Deutschland manchmal diesen Leuten zuhören und während ich da irgendwie Hass und Hetze höre, die sagen, ja nee, das finde ich eigentlich ganz in Ordnung so. Weil ich meine, da wirklich schon mit Geifer da aus dem Mund tropft und wirklich schlimmen Parolen und so weiter, da denke ich mir so, sag mal, das kann man doch, da kann man doch nicht sagen, ja, aber da steckt ein wahrer Kern drin oder sowas. Nee, das ist einfach nicht in Ordnung, was derjenige da von sich gibt. Ja. So. Wundert mich wirklich.
Ist es eigentlich bei dir, bei der Arbeit, also bei deinen Kollegen, du hast ja da an deinem Arbeitsplatz dich deutlich geoutet, wo du stehst. Wie ist das so?
Ja, also das ist ja ein Podcast, da kannst du das nicht sehen, aber ich arbeite halt viel auch in Videokonferenzen und ich habe zum Beispiel halt auch so eine deutsche und ukrainische Flagge bei mir im Hintergrundbild und dementsprechend ist mein Standing da jetzt vollkommen klar bei mir, bei der Firma. Ich bin immer mal wieder angesprochen worden von Kollegen, dass sie das gut finden. Ich wurde auch also tatsächlich auch von Leuten auch angesprochen worden, die dann halt zum Beispiel einen ukrainischen Hintergrund hatten, dass sie das gut finden, dass Deutsche sich dann involvieren. Aber eben halt auch von ganz normalen deutschstämmigen Kollegen, die gesagt haben, so finden sie gut, sie hatten das Gefühl, sie wären alleine. Und das ist auch etwas, was mir wichtig ist und vielleicht, was ich auch allen Hörern mitgeben möchte. Also zeigt Flagge, also ich habe zum Beispiel auf meinem Rucksack, wenn ich irgendwie so unterwegs bin, ist ein kleines Badge mit Ukraine drauf. wenn man, ja, Bildschirmhintergrund ist eine Möglichkeit. Bei mir vor der Tür im Blumenkasten ist eine ukrainische Flagge. Ganz häufig kommt das vor, dass halt dann irgendwelche Lieferdienste, da arbeiten relativ häufig Ukrainer, bei mir klingeln und sich freuen, dass da halt jemand dann Flagge zeigt. Dementsprechend auch alle meine Nachbarn wissen das. Und ja, vielleicht ist da der ein oder andere Nachbar dabei, der sagt so irgendwie, der Typ ist komisch, mit dem reden wir besser nicht oder sowas so. Aber es ist ganz wichtig, dass man auch den Leuten, die denken wie wir, vielleicht aber ein bisschen passiv sind, zeigt, nee, du bist nicht alleine. Du kannst dich auch trauen, das Thema auch mal anzusprechen. Du wirst da nicht gleich zerrissen oder sowas. Weil wenn man Talkshows guckt oder in sozialen Medien unterwegs ist, hat man ja manchmal das Gefühl, die Ukraine-Unterstützer sind in der Minderheit. Aber alle Umfragen und so weiter, die zeigen, dass wir deutlich in der Mehrheit sind.
Wir haben jetzt
Viele
noch
haben
eine
nur einfach
Minute.
Angst.
Und ich finde, das war ein tolles Schlusswort. Wir können uns jetzt verabschieden. War ein tolles Gespräch. Vielen, vielen Dank, Christian. Ich wünsche
Danke.
dir noch schöne Ostertage. Trotz allem, man hat es, egal was man macht, also man hat es ja immer im Hinterkopf.
Also es war ein sehr schönes Gespräch, hat mir Spaß gemacht und ja, lasst uns alle dranbleiben. Das Ganze ist ein Marathon, kein Sprint und das wird
Ja.
uns noch Jahre begleiten, leider.
Es ist gut, diese Community zu haben.
Das absolut. Ohne das würde ich das auch nicht durchstehen können. Das
Ja.
muss ich auch ganz klar sagen. Also ohne so viele, auch bei Twitter und NAFO und so weiter, hätte ich das nicht durchhalten können.
Ja.
Danke dafür.
Ja, ich danke dir auch. Tschüss, Christian.
Tschüss.
Schönen Tag noch. Tschüss.